Julia Ebner, Wut. Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Auf einmal sind sie wieder da, die Nazis. Die politikverdrossenen und protestwählenden Anhänger der AfD haben sich jahrelang gegen das Etikett der Fremdenfeindlichkeit verwahrt. Doch spätestens seit den Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018 ist klar, die Grenzen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sind fließend. Nach den öffentlichen Bildern von Hitlergrüßen und Hetzjagden macht der Rechtsradikalismus wieder Schlagzeilen. Da fragt sich so mancher, wo all die Rechten plötzlich herkommen. Das liegt unter anderem daran, dass der Begriff des Terrorismus seit über einem Jahrzehnt in der Öffentlichkeit nahezu ausschließlich mit Islamisten assoziiert wird. Die folgenden Blinks räumen mit diesem Vorurteil auf. Sie zeigen, wie gefährlich es ist, dass die Politik und die Medien den Rechtsextremismus über lange Zeit so heruntergespielt haben und erklären, wie sich beide extremistischen Strömungen zu Feinden stilisieren und in eine Gewaltspirale hineinsteigern. Sie machen zudem deutlich, wie der Vormarsch der Extremisten von einer wachsenden Wut und Politikverdrossenheit zeugt, die unsere Demokratie bedroht. Diese Blinks sind ein mutiges und leidenschaftliches Plädoyer dafür, endlich aus der Schockstarre aufzuwachen und unsere Demokratie mit dem Herzen in der Hand zu verteidigen. Blink Nummer 1. In einer Zeit wachsender Politikverdrossenheit kann sich Wut leicht ausbreiten. Hitlergrüße und menschenverachtende Parolen bei rechten Märschen, islamistische Terrorgruppen, die Anschläge auf Zivilisten verüben und Hinrichtungen filmen, erdrutschartige Wahlerfolge für populistische Parteien in Deutschland und vielen anderen Ländern. All das ist Ausdruck von Wut und Hass, die unsere Demokratie gefährden. Woher kommt diese Wut und was können wir tun, um unser Rechtssystem davor zu schützen? Die Suche nach Gründen beginnt mit einer Bestandsaufnahme. Wut ist ein Zeichen für Unzufriedenheit und ein gesundes demokratisches System bietet theoretisch wenig Nährboden für Extremismus. Dass es momentan aber so viel Wut in den westlichen Gesellschaften gibt, deutet darauf hin, dass immer mehr Menschen mit der Demokratie unzufrieden sind. Tatsächlich zeigen große Meinungsumfragen wie der Eurobarometer, dass ganze 62% der EU-Bürger nicht mehr in die Arbeit ihrer nationalen Parlamente vertrauen. Eine Studie des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov von 2014 ergab, dass nur 10% der Wähler glaubten, die Politik tue ihr Bestes, um dem Land zu dienen. Die verheerenden Wahlverluste der traditionellen Volksparteien und der europaweite Vormarsch kleiner populistischer Protestparteien sind ein weiterer Beleg für die wachsende Demokratieverdrossenheit der Menschen. Eine Umfrage des Journal of Democracy in den USA zeigte, dass die demokratischen Werte zunehmend an Bedeutung verlieren. 72% der Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, empfanden es als höchstes Privileg, in einer freien Demokratie zu leben. In den Jahrgängen ab 1980 bekannte sich nur noch ein Drittel der Befragten derart klar zum Stellenwert der Demokratie. All das hat auch mit dem weltpolitischen Klima zu tun. In den Medien jagt ein dramatisches Ereignis das nächste. Verübte und vereitelte Terroranschläge, der Brexit und das Bröckeln der EU, Nazi-Aufmärsche und eskalierende Demos. Menschen agieren zunehmend emotional und das politische Establishment scheitert kläglich bei dem Versuch, angemessen zu reagieren. Besorgte Innenpolitiker reagieren mit schärferen Überwachungsmaßnahmen, die Freiheits- und Bürgerrechte einschränken. Konservative versuchen, dem Stimmverlust entgegenzuwirken, indem sie ihre Rhetorik an die populistischen Parolen rechter Parteien wie der AfD anpassen. Die Stimmung scheint rund um den Globus von einer wachsenden Ungeduld geprägt. Die steigende Anzahl der Protestwähler und der politisch motivierten Hassverbrechen zeigt, wie schnell Unmut und Frust in Wut und Gewalt umschlagen können. In einem solchen Klima wenden sich mehr und mehr Menschen extremistischen Organisationen zu, also auch islamistischen Milizen und rechtsextremen Gruppierungen. Blink Nummer 2. Rechtsextreme und Islamisten haben eine ähnliche Ideologie und Mitgliederstruktur. Was haben ein Islamist und ein Neonazi gemeinsam? Was wie der Anfang eines schaurig schlechten Scherzes klingt, ist tatsächlich eine interessante Frage. Es gibt nämlich durchaus einige Parallelen zwischen diesen beiden extremistischen Weltanschauungen. Sowohl der Rechtsradikalismus als auch der islamistische Fundamentalismus haben eindeutig faschistische Züge. Beide sprechen sich offen gegen kulturelle Vielfalt und die vermeintlich zersetzenden Kräfte der Globalisierung aus. Salafistische Gruppen sehen die Wurzel allen Übels in der fehlenden Einheit der Umma, also der völkerüberspannenden Glaubensgemeinschaft aller Muslime. Für Neonazis ist die Nation oder das Volk die identitätsstiftende Bezugsgröße. So betreiben beide Othering. Sie konstruieren eine Gruppenzugehörigkeit durch die Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen. Diese künstliche Einteilung in ein Wir gegen die anderen ist die Grundlage für ihre militärisch aufgeladene Rhetorik. Die vermeintliche Reinheit und kulturelle Unversehrtheit wird von der jeweils anderen Gruppe bedroht. Die andere Gruppe wird zum Feind stilisiert, der die Moral unterwandern, Werte aufzwingen oder gar gleich ganze Länder und Kulturen erobern will. So viel Angriff und Bedrohung schreit natürlich nach Verteidigung. So kommt es denn, dass sich britische Neonazis in Videos auch mal als White Jihadi bezeichnen. Sie inszenieren sich wie die Terroristen des IS als blutsverbrüderter Kampfbataillon, der todesmutig für den kommenden Krieg trainiert. Beide Gruppierungen beschwören die Bedrohung eines kurz bevorstehenden Krieges herauf. In einer solchen Denke hat die Demokratie längst versagt. Da können Politiker nur noch als faul, korrupt und inkompetent verunglimpft werden. Der Glaube an den selbstgestrickten Mythos ist über die offenkundigsten Widersprüche erhaben. Beide Gruppen inszenieren sich als heldenhafte Männerbünde, die die Ehre der Frauen und Kinder im Notfall mit ihrem Leben beschützen. Beide werfen der jeweils anderen Gruppe fehlenden Respekt vor Frauen vor und gründen ihre Ideologien selbst auf hoffnungslos veralteten und oft rundheraus frauenfeindlichen Geschlechtervorstellungen. Da verwundert es nicht, dass es auch zwischen ihren Anhängern deutliche Parallelen gibt. Sowohl Rechtsradikale als auch Islamisten rekrutieren vor allem sozial entwurzelte Jugendliche ohne private oder berufliche Perspektive. Sie geben ihnen Halt, Gemeinschaft und den Glauben an ein übergeordnetes Ziel. Im Grunde wollen sogar beide Gruppen das Gleiche: die Abkehr vom modernen Verfall ihrer Kultur und die Rückkehr zur Vergangenheit. Neonazis idealisieren die Vision des germanischen Großreichs und Islamisten träumen vom Aufbau eines einheitlich arabischen Großkalifats. Link Nummer 3. Der Erfolg der extremistischen Propaganda beruht auf 5 Prinzipien. Sowohl Rechtsextreme als auch Islamisten betreiben eine effekthascherische Propaganda, um Anhänger zu gewinnen. Ihre Kommunikationsstrategie lässt sich auf die folgenden 5 Prinzipien oder Effekte herunterbrechen. Erstens, der Star Wars-Effekt. Extremisten machen's einfach. Sie blenden die komplexen Zusammenhänge und unzähligen Grautöne der Wirklichkeit aus, um ein glasklares Weltbild zu zeichnen. Ihre Narrative unterscheidet so drastisch zwischen Gut und Böse, wie wir es sonst nur aus dem Star Wars-Universum kennen. Das befriedigt die Sehnsucht vieler Menschen nach einfachen Erklärungen und klaren Schuldzuweisungen. Zweitens, der Endkampf-Effekt. Extremisten fordern absolute Lösungen. Wenn sich Freund und Feind so eindeutig gegenüberstehen, ist die Lösung natürlich leicht. Der Feind muss eliminiert werden. Ganz einfach. Mit so viel Wut im Bauch lässt sich jeder zum Feindbild konstruieren. Beispiel Geflüchtete. Manche rechtsradikalen Gruppierungen haben tatsächlich Selbstschussanlagen an den europäischen Außengrenzen gefordert. Drittens, der Burkini-Effekt. Extremisten wollen keine diplomatischen Lösungen. Sie müssen es nur einer kleinen, begrenzten Gruppe von Anhängern recht machen und können sich so als integer und unkorrumpierbar inszenieren. Große Parteien gehen im Klein-Klein der täglichen Realpolitik viele Kompromisse ein, um Konsensentscheidungen zu erreichen oder tatsächlich zum Wohle der gesellschaftlichen Mehrheit zu handeln. Dadurch entstehen natürlich zwangsläufig Wortbrüche und Enttäuschungen, die die Extremisten für ihre Selbstdarstellung ausschlachten. Frankreich zum Beispiel rühmt sich seiner großen demokratischen Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, verabschiedet mit Beschlüssen wie dem konservativen Burkini-Verbot aber Gesetze, die einen Teil der Gesellschaft diskriminieren. Muslimische Frauen, die sich orthodox verhalten und kleiden möchten, können so nicht schwimmen gehen. Islamistische Gruppen stilisieren solche Konflikte als weiteren Beweis dafür, dass der Westen einen modernen Kreuzzug gegen Muslime führt. Viertens, der FPÖ-Effekt. Extremisten tun so, als reagierten sie besser auf die Sorgen der Menschen. Während das politische Establishment oft hinter verschlossenen Türen an langfristigen und komplizierten Prozessen arbeitet, springen extremistische Gruppen auf brandaktuelle und brisante Themen auf. Das erzeugt den Eindruck, sie hätten ein feineres Gespür für die wirklich wichtigen Probleme. Tatsächlich gaben zum Beispiel viele Österreicher nach der Wahl 2016 an, sie hätten die rechtspopulistische FPÖ deshalb gewählt, weil sie die richtigen Themen bediene. Fünftens, der Tinder-Effekt. Extremisten setzen auf Empathie. Die Aushängeschilder der extremistischen Propaganda sind keine hasserfüllten Fratzen, sondern normschöne Menschen, mit denen man sich identifizieren kann. 2014 warnte ein UN-Bericht vor einer perversen Rekrutierungsstrategie des IS. Gotteskrieger schossen Selfies mit Tarnwesten, Gewehren und Katzenbabys, die unter dem Hashtag Cats of Jihad viral gingen. Nach dem Motto, Dschihadisten sind nicht nur Idealisten, sondern auch cool, lässig und nahbar. Blink Nummer 4. Islamistischer Terror wird medial aufgebauscht und rechter Terror oft gar nicht als solcher bezeichnet. Hand aufs Herz, was siehst du, wenn du dir einen Terroristen vorstellen sollst? Einen südländisch aussehenden Mann mittleren Alters mit langem, ungestutzten Bart? Vermutlich eher als einen weißen, glattrasierten Studenten zwischen 20 und 30, oder? Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines eklatanten Missverhältnisses in der medialen Berichterstattung. Westliche Medien haben wenig Scheu, Islamisten als Terroristen zu bezeichnen. Rechtsradikale Extremisten dagegen scheinen weitestgehend sicher vor dem Etikett des Terrorismus. Dabei ist rechter Terror in der westlichen Welt viel häufiger anzutreffen und zudem gefährlicher. Die Extremist Criminal Database in den USA zum Beispiel verzeichnete zwischen 1990 und 2014 38 islamistische und 177 rechtsextreme Tötungsdelikte. Laut dem Lone Actor Terrorism Report von 2016 gab es bei rechten Anschlägen zwischen 2000 und 2014 94 Tote und 260 Verletzte in Europa. Und der Think Tank des Royal United Service Institute stufte den Rechtsextremismus 2016 als größte Terrorgefahr in Europa ein. Dass wir beim Kampf gegen Terror trotzdem sofort an Islamisten denken, statt an gewaltbereite Neonazis, liegt an der medialen Berichterstattung. Islamistisch motivierte Gewaltverbrechen werden in der Öffentlichkeit sofort mit Terrorgruppen und Netzwerken in Verbindung gebracht. Rechte Terroristen werden hingegen meist als isolierte Psychopathen dargestellt und somit gar nicht erst als Terroristen klassifiziert. Die asymmetrische Darstellung drückt sich auch in Zahlen aus. Eine Studie der Georgia University von 2017 zeigte, dass islamistische Anschläge im Schnitt 4-mal so häufig in den Medien aufgegriffen werden wie Anschläge nicht-muslimischer Täter. Terror sells. Das Münchner Attentat, bei dem 2016 9 Menschen ums Leben kamen, wurde anfangs als Terrorakt eingestuft. Als sich herausstellte, dass die Tat nicht islamistisch, sondern rechtsextrem motiviert war, ließen Polizei und Medien das Etikett des Terrors fallen. Dadurch entsteht ein verhängnisvolles Trugbild. Islamistische Gewalt, egal wie isoliert oder koordiniert, wird zu einem dichten und bedrohlichen Terrornetzwerk verknüpft. Rechte Gewaltdelikte dagegen werden als vereinzelte Ausschläge einer sonst konturlosen Strömung abgetan. Das spielt die Gefahr herunter, die wirklich vom rechten Terror ausgeht. Das Ergebnis ist, dass die Politik nicht mit genügend Maßnahmen wie Präventions- und Bildungsprogrammen oder Überwachungsinstrumenten gegen den rechten Terror vorgeht. So kann der Rechtsextremismus im Schatten der Ignoranz gedeihen. Und plötzlich sind alle überrascht, wenn es zu rechten Großaufmärschen und brutalen Übergriffen kommt. Blink Nummer 5. Islamistischer und rechtsextremer Terror stehen in einer Spirale der Gewalt in direkter Wechselwirkung miteinander. Wir erinnern uns daran, wie sich Islamisten und Neonazis mit mythisch aufgeladener Rhetorik zu Feinden stilisieren. Das Prinzip erinnert an Geschichten und Epen, in denen erbitterte Erzfeinde ihre eigenen Handlungen nur noch als Reaktionen auf Angriffe ihrer Gegner legitimieren. Vieles deutet darauf hin, dass es eine ähnliche Wechselwirkung zwischen Islamisten und Rechtsextremisten gibt. Jede der beiden Gruppen trägt maßgeblich zur Radikalisierung der jeweils anderen bei. Alltägliche Rassismuserfahrungen vieler Muslime, Angriffe auf Flüchtlingsheime und der rechtspopulistische Aufschwung führen verständlicherweise zu Enttäuschung, Angst und Ressentiments. Das ist die perfekte Voraussetzung für Islamisten, um im Westen lebende Muslime zu radikalisieren. Omar Bakri Mohammed, der Gründer der britischen dschihadistischen Gruppierung Al-Muhajirun, sagte dazu in einem Interview: Wenn sie im Westen leiden, bringt das die Leute zum Nachdenken. Gäbe es weder Diskriminierung noch Rassismus, sähe die Sache, glaube ich, ganz anders für uns aus. Und die syrische Jabhat, eine mit Al-Qaida verbundene Miliz, bezeichnete Trumps Wahl zum US-Präsidenten als das größte Geschenk, das man ihnen hätte machen können. Sie müssten fortan statt eigener Propagandavideos nur noch Trump-Retweets posten, um den Islamhass des Westens zu belegen. All dieser Zorn ist Kanonenfutter für Schießwütige. US-amerikanische Gefängnispädagogen berichten, die Resozialisierung radikaler Muslime sei seit Trumps Wahl erheblich schwieriger geworden. Die Betroffenen sehen sich endgültig in ihrem Vorurteil bestätigt, es sei kein Platz für sie in einer so feindlichen westlichen Gesellschaft. Umgekehrt spielt islamistisch motivierte Gewalt natürlich den Rechtsradikalen in die Hände. Das Ergebnis ist eine gefährliche Gewaltspirale, in der sich beide Seiten durch die gegenseitigen Aggressionen zu immer schlimmeren Vergeltungsmaßnahmen provoziert sehen. Die Global Database on Terrorism mit rund 150.000 verzeichneten Terroranschlägen rund um den Globus, die weltweit größte öffentlich zugängliche Datenbank zu terroristischen Vorfällen, bestätigt die Korrelation. Nach den Anschlägen von 9/11 schoss die Anzahl der Hassverbrechen gegen Muslime in den USA um 1.600% in die Höhe. Nach den Bombenexplosionen in der Londoner Metro 2005 stieg die Gewalt gegen Muslime in Großbritannien um das Sechsfache an. Und in Frankreich nahm die Gewalt gegen Muslime nach dem islamistischen Attentat auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo um 281% zu. Was uns unmittelbar zu der alles entscheidenden Frage führt: Wie bereitet man dieser Gewaltspirale ein Ende? Link Nummer 6. Damit der Hass ein Ende nimmt, muss die gesellschaftliche Mitte aktiv werden. Hass und Wut brüllen lauter als die leisen Stimmen der Gemäßigten. Den Extremismus mit Werten wie Toleranz, Gesprächsbereitschaft und Offenheit zu bekämpfen, kann so aussichtslos wirken, dass die meisten in Ohnmacht verfallen. Und doch war es selten so wichtig, dass sich unsere Gesellschaft für eben jene Werte stark macht. Die Politik darf genau jetzt nicht den Fehler begehen, sich der extremistischen Rhetorik für den eigenen Stimmenfang zu bedienen. Wenn auch die gestandenen Parteien auf den Zug der Diskriminierung und Schuldzuweisung aufspringen, tragen sie selbst zur Radikalisierung der Gesellschaft bei. Diskussionen über schärfere Grenzkontrollen, Obergrenzen für Geflüchtete oder Burka-Verbote bestätigen den Rassismus der Rechten und verstärken den Eindruck einer islamfeindlichen westlichen Ideologie. Stattdessen muss sich unsere Gesellschaft gerade in solchen Zeiten für freiheitlich-demokratische Werte stark machen. Wir brauchen Orte und Anlässe für Begegnung, Nähe und Verständnis. In Berlin befindet sich zum Beispiel anno 2018 eine liberale und integrative Moschee im Aufbau. Sie soll eine Anlaufstelle für die stille Mehrheit der Muslime werden, die einem friedlichen und progressiven Islam anhängen. Hier sollen Männer und Frauen, Sunniten und Schiiten, Seite an Seite beten können. In Großbritannien verstand Ivan, früher ein gewaltbereiter Anhänger der rechtsextremistischen English Defence League, erst nach einem Gespräch mit einem weltoffenen Imam, wie beschränkt seine Weltsicht war. Heute engagiert er sich gegen Extremismus und für die Schaffung von Zufluchtsorten, an denen radikalisierte Menschen ihre Vorurteile überwinden können. Ein tolles Beispiel dafür ist die Organisation Families Against Terrorism and Extremism, kurz FATE. Sie bringt die Familien von rechtsextremen und islamistischen Terroristen und deren Opfern zusammen, um einen Raum für Austausch, Vergebung und Verständnis zu bieten. Das beste und nachhaltigste Mittel gegen Wut und Extremismus ist und bleibt aber die Bildung. Die Politik, der Bildungssektor und die Zivilgesellschaft sollten weniger Wert darauf legen, unseren Nachwuchs mit stumpfem PISA-Wissen zu marktkonformen Karrieristen und Konsumenten zu erziehen. Wir brauchen kreative, mutige und kritisch denkende Menschen, die kompetent zwischen relevanten Informationen und Fake News unterscheiden können, die sich wirklich eine eigene Meinung bilden und sich trauen, für Freiheit und Demokratie aufzustehen. Es ist also noch nicht zu spät, um ein Zeichen gegen Extremismus zu setzen. Es ist nicht zu spät, der Wut in der Welt umso mehr Liebe und Verständnis entgegenzusetzen. Trau dich! Engagiere dich für die Demokratie! Danke, dass du dir Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen, von Julia Ebner angehört hast. Zusammenfassen könnte man die Blinks folgendermaßen. Extremistische Kräfte wie der fundamentalistische Islamismus und der Rechtsradikalismus bedienen sich einfacher, aber effektiver Tricks, um die Ungeduld und Politikverdrossenheit der Menschen in pure Wut zu steigern. Das führt zu Hass, verhärteten Fronten und einer Spirale der Ablehnung und Gewalt, die unsere Demokratie gefährdet. Es ist daher höchste Zeit, dass wir die gesellschaftliche Mitte mobilisieren, um uns gemeinsam für Offenheit, Austausch und Toleranz stark zu machen und unsere Demokratie zu schützen. Was du konkret umsetzen kannst? Sei selbst offen für Begegnung. Viele Menschen im Westen beschweren sich über die fehlende Integration von Muslimen, bewegen sich aber selbst keinen Schritt. Egal wie christlich, aufgeklärt oder atheistisch du erzogen wurdest, schau doch beim nächsten Mal rein, wenn du an einer Moschee vorbeikommst. Komm mit den Menschen ins Gespräch und finde heraus, was sie bewegt. Gib Rassismus keinen Raum. Wenn du das nächste Mal einen rassistischen Spruch hörst, lass ihn nicht unkommentiert stehen. Zeige dir selbst und den Menschen um dich herum, dass im demokratischen Deutschland kein Platz für menschenverachtende Denke ist. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Wut als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.